Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Eva Lind ist ein Begriff in diesem Land. Sie ist Opernsängerin, Lied- und Konzertsängerin. Aber wer nur das Lied, die Musik im Kopf hat, das kommt zu kurz, denn Eva Lind kümmert sich auch um den künstlerischen Nachwuchs und vor einigen Jahren hat sie ihre Liebe zur Malerei entdeckt. Über ihre künstlerische Vielfältigkeit, über ein intensives Wochenende spreche ich jetzt mit der Tiroler Künstlerin Eva Lind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir freuen uns natürlich auch sehr. Frau Lind, es ein intensives Wochenende steht bevor mit Ihrer Ausstellung im Rabalderhaus, die am Sonntag eröffnet wird und morgen die Musikgala. Mhm. Auch beides in Schwarz. Sind das nicht zu viele Bühnen?
Ja, es ist schon ein bisschen stressig. Also ich habe schon entspanntere Wochen gehabt, aber es ist ja schön, wenn was los ist. Ich freue mich riesig. Jetzt vor allem auf morgen, auf die Klassikgala. Wir haben ein tolles Programm mit unseren besten Studenten, den Preisträgern unseres Wettbewerbs und einem Stargast, Angelika Kirschlager. Also es wird, glaube ich, eine tolle Geschichte.
Weil Sie jetzt die Künstlerinnen, die Nachwuchskünstler angesprochen haben, Sie haben ja Ihre Akademie am Achensee. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen?
Es war nicht geplant, wie so vieles in meinem Leben. Das war einmal so am Abend beim Essen mit Freunden, haben wir gesagt, ach, wie wäre denn das, wenn wir mal so eine Musikakademie starten würden? Probieren wir es mal, machen wir ein, zwei Kurse, schauen wir, ob es funktioniert, für Tiroler Künstler am Anfang. Und dann haben wir gestartet, das war im Herbst 2015. Haben wir gesagt, so, das ist jetzt ein Versuchsballon. Und es hat so gut funktioniert, dass wir dann in Serie gegangen sind. Und mittlerweile machen wir 7 Kurswochen pro Jahr, A4 Meisterkursen, wo wir internationale Klassikstars einladen, die bei uns unterrichten. Also es waren da unter anderem eben Angelika Kirschlager, Brigitte Fassbender, Francisco Reiser, Benjamin Schmidt, der Geiger, Christian Altenburger, der Geiger, Pavel Gililov, der Pianist. Wir haben, ich weiß gar nicht, Saxophon, Klarinette, Oboe, Geige, Cello, Klavier, alles auch wird bei uns angeboten. Und die Studenten kommen sowohl aus Tirol als auch aus der ganzen Welt zu uns. Und das ist natürlich super.
Wie viel Erfahrung fließt da ein? Wie viel persönliche Erfahrung am Beginn Ihrer Laufbahn, was Sie sagen, das gebe ich jetzt den jungen Talenten mit?
Also ich unterrichte natürlich auch selber im Rahmen dieser Kurse und das ist zum einen das technische Rüstzeug, das man den jungen Leuten mitgeben kann, was das Allerwichtigste ist, weil die Technik ist die Basis. Das Haus muss wirklich auf guten Grundfesten gebaut sein. Und dann halt auch noch, wie präsentiere ich mich auf der Bühne, wie stelle ich mich vor, wie einfach das ganze Paket, was mache ich beim Vorsingen, wie kleide ich mich, wie trete ich auf, bewege ich mich zu viel, bewege ich mich zu wenig, wie schreibe ich Bewerbungen, das Gesamtpaket ist wichtig.
Wenn Sie jetzt einen Rat an junge Künstlerinnen haben, wie kann man diesen Weg beschreiben, dass man sagt, man kommt einmal an und hat dann eine Rolle in einer Oper? Wie kann man sich das vorstellen?
Jeder Weg ist unterschiedlich. Das kann man so gar nicht sagen. Also wenn man dann schon mal auf der Bühne ist, hat man es eh geschafft. Bis dahin, es gibt Quereinsteiger, es gibt solche, die ganz früh schon den Fokus darauf haben. Also da gibt es wirklich kein Patentrezept. Aber es ist viel Fleiß, viel Schweiß und viel Talent ist natürlich auch gefragt.
Wie ist es Ihnen ergangen am Beginn Ihrer Karriere?
Also ich wusste ja schon als ganz kleines Kind, dass ich das machen möchte und habe das immer so vor meinem geistigen Auge gehabt und habe mit 13 dann hier im Konservatorium in Innsbruck begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen und hatte das Glück, dass ich dann schon mit 17 mein Bühnendebüt hier im Tiroler Landestheater als Blumenmädchen im Parsifal feiern durfte und ein Jahr später dann an der Wiener Staatsoper als Königin der Nacht. Bei mir ging es relativ schnell, aber das ist eher die Ausnahme. Also das Normale ist eigentlich, dass man mit Mitte 20 oder so an ein Haus kommt und dort vielleicht mal mit den kleinen Rollen beginnt und sich dann halt die großen Rollen Schritt für Schritt erarbeitet. Aber wie gesagt, jeder Lebensweg ist anders.
Sie haben es angesprochen, Königin der Nacht mit 19 Jahren. Wie wird man dann von der Konkurrenz beäugt.
Ja, also ich bin ja da als Tiroler Landpomeranze sozusagen nach Wien gekommen und gleich in jedes Fettnäpfchen getreten, das sich mir geboten hat. Also bin da auch oft auf die Nase gefallen und habe erfahren müssen, dass nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, vor allem hinter den Kulissen. Also es war schon eine harte Schule, aber das muss man halt auch erfahren und erleben.
Was ist wichtiger, die Stimme oder die Ellenbogen?
Beides. Beides. Und es ist halt auch als Künstler so eine Gratwanderung. Einerseits, wie lasse ich das nicht alles an mich heran? Auch wenn man mal schlechte Kritik hat oder Intrigen zum Opfer fällt oder so, also dass man sich da dickes Fell zulegt. Auf der anderen Seite, dass man sensibel bleibt, um die Kunst sensibel gestalten zu können. Also das ist nicht immer ganz leicht, da so einen Weg zu finden.
Jetzt ist ja Sopranistin, ich würde mal sagen, umschrieben mit den höchsten Tönen. Würde man da sagen, ist das das schwierigste Fach?
Na, das kann man so nicht sagen. Es gibt schwierige Rollen, schwierige Stücke in jedem Fach. Na, also jedes Fach hat seine Tücken sozusagen.
Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, da gibt es sogar so einen Wettbewerb, wer kommt noch höher hinauf?
Okay, ja.
Wo würden Sie sich einordnen?
Ja, als König der Nacht muss man schon relativ hoch hinauf. Es hilft. Ja, nein, Koloratursopran geht schon bis zum F, G oder in den Übungen bis zum A. Also das muss man schon haben dann.
Und wenn man sich vorstellt, von Beginn der Karriere mit 19, wie kann man das Niveau halten? Wie schwierig ist es dann, das Niveau zu halten?
Ja, man muss halt immer üben, immer an sich arbeiten, immer dranbleiben und sich nicht zurücklehnen und sagen, jetzt kann ich es eh. Aber das geht eigentlich automatisch, weil man muss sich ja neue Rollen erarbeiten. Man ist ja in neuen Stücken drin mit neuen Kollegen, neuen Regisseuren, Dirigenten. Also wenn man in dem Betrieb drin ist, bleibt man eigentlich eh am Ball.
Jetzt ist ja die Kombination gerade als Opernsängerin fast Schauspiel und Gesang. Wie schafft man das? Was ist Ihnen lieber?
Das ist die Doppelbelastung der modernen Hausfrau. Ja, es gehört einfach alles zusammen. Und das ist ja das Schöne, dass man wirklich, wenn man am Abend auf der Bühne steht in einer Rolle, dass man in der Rolle ganz aufgehen kann, in allen Facetten, eben wie Sie gesagt haben, Gesang, Schauspiel und im Miteinander mit den Kollegen und auch mit dem Publikum, weil man spürt ja auch die Energie des Publikums. Also das ist schon ganz was Schönes, wenn dann alles so wie so Zahnräder ineinander greift und es wirklich dann ein gelungener Abend ist.
Jetzt sind Sie ja schon seit Jahrzehnten, wenn man so sagen kann, auf den Bühnen unterwegs. Spürt man dann auch, wenn man älter wird, auch verstärkt die Konkurrenz? Jetzt, wenn man berühmte Künstler hört, die sagen, zum Schluss kommt noch eine Rolle, bekomme ich ein Engagement. Wie ist das bei Ihnen?
Also ich bin inzwischen sehr entspannt, weil ich habe fast alle Rollen gesungen, die ich mir erträumt habe. Und ich freue mich über das, was kommt. Ich habe aber auch gar nicht mehr so viel Zeit, so viel auf der Bühne zu stehen, weil ich ja auch jetzt viel male. Also es ist im Moment eine super Mischung aus Gesang und Malerei. Und ich bin, wie gesagt, sehr glücklich, dass ich das so in der Form jetzt machen kann.
Sie haben es jetzt angesprochen, also morgen Abend die Klassik-Gala und dann unter dem Titel Musikart praktisch Ihre Ausstellung. Malerei, jetzt sagen wir Gesang, Schauspiel und dann die Malerei. Wie kann man das sich vorstellen? Wo ist da der Blitz gekommen, also, dass man das tun will?
Blitz? Na, Blitz war es gar nicht. Also ich mal eigentlich schon viele Jahre begonnen hat, dass ich mal eine große leere Wand zu Hause hatte. Man dachte, ich weiß genau, was da für ein Bild hingehört. Jetzt schaue ich mal, wo ich so eins finde. Und dann habe ich es nicht gefunden. Und man dachte, ja, dann muss ich es halt selber machen. Und so hat es begonnen. Und dann hat mir das irgendwie gefallen. Es ist gelungen. Und man dachte, ja, dann malen wir halt weiter. Und dann habe ich auch für Freunde Blumen und Landschaften und so weiter gemalt. Und irgendwann, so vor 2 Jahren, bin ich mal an einen Galeristen herangetreten und gesagt, ich habe so viele Bilder, könnte man die mal ausstellen? Und dann hat er gesagt, ja, was malst du denn so? Ich habe gesagt, ja, Blumenlandschaften. Und er hat gesagt, ja, das malt jeder, da musst du schon was anderes überlegen. Dann bin ich heimgefahren und habe gedacht, ja, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich das Rad neu erfinden. Und dann habe ich halt einige Wochen lang überlegt und so weiter. Und heute mache ich so, also gerade jetzt für diese Ausstellung, dass ich Szenen aus meinen Opern male. Also meine Assoziationen zu bestimmten Rollen, zu bestimmten Opern. Es ist oft eine Kombination aus Fotografie, Malerei und Collage, weil, also mein USP, wie man so schön neudeutsch sagt, ist, dass ich meine Originalnoten ausschneide, schweren Herzens. Ich zerschredder meine Partituren.
Originalnoten?
Also meine Klavierauszüge, die ich daheim habe, also aus denen ich gelernt habe, die ich jahrelang mit mir hatte und so, die tue ich da so ausschneiden und dann eben zu den passenden Themen in die Bilder einarbeiten.
Was war Ihr letztes Bild?
Das letzte, was ich jetzt gerade gemacht habe, war Rusalka von Dvořák, die Nixe.
Ist es jetzt so, was Sie gesagt haben, Sie sind auf einen Galeristen zugegangen, haben Sie das Gefühl gehabt, der Name war mehr Inhalt als das, was Sie gemalt haben?
Vielleicht ja, in dem Moment ja, weil er kannte ja meine Bilder noch gar nicht. Aber ja, ich hoffe, dass sich das bald ändern wird.
Gesang und Malerei. Wie viel singen Sie am Tag und wie viel malen Sie am Tag?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also das ist immer unterschiedlich. Also wenn ein Konzert ansteht, dann singe ich natürlich mehr. Und jetzt in der Vorbereitung der Vernissage habe ich natürlich mehr gemalt, habe mehrere Nachtschichten eingelegt. Also je nachdem. Wenn der Hut brennt, dann mache ich halt das verstärkt.
Lampenfieber, was ist mehr auf der Bühne oder beim Malen, wenn Sie jetzt am Sonntag in einer Matinee praktisch die Ausstellung eröffnen?
Das finde ich jetzt nicht so aufregend, weil das ist ja schon gemacht. Also da muss ich mich ja jetzt nicht mehr neu beweisen. Es hängt ja da. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, man sagt ja, man ist so gut wie sein letztes Konzert. Da ist es, man muss sich immer neu beweisen. Also da ist schon immer Lampenfieber dabei, ein bisschen.
Das heißt, und man hat dann ja auch mehr oder weniger die Angst vor der Kritik. Ist die auch noch da? Oder wie gehen Sie mit Kritik um?
Ja, inzwischen. Ich habe schon so viele Kritiken erlebt und überlebt. Also das sehe ich inzwischen gelassen. Also es ist gut, wenn die Leute drüber lesen, dass man was gemacht hat. Wie Kurt Jürgens gesagt hat, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Und ja.
Stimmt das wirklich? Hauptsache der Name ist richtig geschrieben?
Ja, nein, es gibt sehr gute Kritiker, die sehr sachlich und gut schreiben. Es gibt aber auch solche, die halt dann nicht so sachlich sind. Und ja, also ich lese sie, ich nehme es zur Kenntnis. Wenn konstruktive Kritik ist, nehme ich es dankend an. Und wenn sie nicht konstruktiv ist, dann, ja, dann berührt es mich aber auch nicht sehr.
Sie gelten ja sehr bodenständig. Tirol, die Heimat, ist ja in Wahrheit nicht verlassen. Sie sind da, Sie haben die Akademie hier. Was ist Ihr Bezug, wenn Sie sagen, ich bin in der Welt herum, aber in Tirol, was ist Ihr Bezug dazu?
Ich bin hier zu Hause und im Laufe der Jahre habe ich es immer mehr schätzen gelernt, wie schön wir es hier haben. Also ich bin gern unterwegs, gern in der Welt herumgefahren, aber ich komme immer wieder gern hierher und ja, ich bin einfach hier zu Hause und fühle es immer mehr.
Nachwuchs in Tirol, wo stehen wir da, wenn wir...
Super, 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 super. Entschuldigung, wenn ich...
Ja, ist ja auch eine Auszeichnung für Tirol.
So begeistert, was wir für tolle, junge, musikalische Talente im Land haben. Wir haben natürlich auch fantastische Lehrerpersönlichkeiten hier. Und jetzt gerade wieder bei unserem Wettbewerber, der junge Tiroler, der ist 21 gewonnen, ein fantastischer junger Tenor, der Matteo Rasic, der wird auch bei unserer Gala morgen singen. Aber wir haben auch Instrumentalisten, also letztes Jahr hat Petra Lanschen, eine tolle junge Flötistin aus Südtirol, gewonnen. Also es ist wirklich eine große Freude, was wir hier haben. Und man sieht es ja auch bei dem Prima la Musica Bundeswettbewerb, wie viele Tiroler da immer ganz vorne mit dabei sind.
Weil Sie jetzt Prima la Musica angesprochen haben, also kann man sagen, es bewegt sich in einem Land, das ja an sich, wenn man vom Tourismus lebt und auch sich nach außen hin sehr stark damit präsentiert, dass wir ein ganz hohes Kultur- und Kunstverständnis auch haben.
Ja, absolut, absolut. Und das freut mich riesig und auf das kann man aufbauen für die Zukunft. Und da möchte ich halt auch, wenn es geht, ein bisschen dazu beitragen. Das ist wirklich schön.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die morgige Musikgala und natürlich auch am Sonntag, dass Sie ein gutes Feedback von Ihrer Ausstellung haben. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Jetzt zu raueren Tönen. Wir kommen in die Politik. Dominik Meinusch, ÖVP-Landtagsabgeordneter, Fügener Bürgermeister und Geschäftsführender, noch Geschäftsführender Obmann des Tiroler ÖVP-Arbeitnehmerbundes, wurde vor der Landtagswahl und während der Regierungsverhandlungen für einen politischen Karrieresprung gehandelt. Er ist Abgeordneter geblieben. Jetzt verzichtet er auch darauf, Obmann des ÖVP-Arbeitnehmerflügels zu werden. Warum das so ist, das frage ich ihn jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Meinusch.
Herzliches Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Meinusch, was ist in den vergangenen Wochen passiert, dass Sie sich, ich sage es einmal so, jetzt nur mit einem Landtagsmandat begnügen?
Naja, grundsätzlich muss man schon feststellen, dass ein Landtagsmandat durchaus auch ein ehrvolles und verantwortungsvolles Amt ist. Ich bin ja schon die zweite Periode nun in dieser Funktion und habe dort auch ein sehr, sehr klares Feld abzudecken. Die wahren Zukunftsfragen dieses Landes beschäftigen mich seit der letzten Periode im Tiroler Landtag und ich bin auch dazu berufen, in der nächsten Periode diese Themen voranzutreiben, Wohnen, Infrastruktur, das ganze Thema der Standortsicherheit. Also dort habe ich Arbeit ohne Ende und darauf will ich mich jetzt aus landespolitischer Sicht konzentrieren, weil es das ist, was meine höchste Aufmerksamkeit erfordert.
Das klingt stimmig, aber dann hätten Sie ja davor praktisch sagen können zu Beate Ballfrade, die ja mit ihrem Vorstoß Sie quasi zum geschäftsführenden Obmann gemacht oder vorgeschlagen hat, lasst mich bitte in Ruhe, ich möchte mich darauf konzentrieren. Offenbar hatten Sie doch ein gewisses Selbstbewusstsein, auch diese Funktion zu übernehmen.
Naja, man muss es aus der Perspektive betrachten, in der es passiert ist. Und es gehört nicht zu meinem Naturell, in Ruhe gelassen wollen zu werden. Also ich bin selbstverständlich bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn es die Partei, aber vor allem unser Land braucht. Und so war es auch in dieser Situation. Es war eine durchaus turbulente Phase. Landeshauptmann Günther Platter hat dort verlautbart, nicht mehr kandidieren zu wollen. Beate Ballfrader hat daraufhin ihre Schlüsse gezogen und dann auch einen Rückzug aus der Politik angekündigt. Und ihr war es wichtig, dass auch der AAP, der Arbeitnehmerflügel der Volkspartei, schon vor der Wahl auch konsolidiert ist. Und da, wo die Entscheidung ist dann auf mich gefallen, diese Funktion auszuüben, mein Auftrag zu diesem Zeitpunkt war, den Arbeitnehmerflügel gut durch die Landtagswahl zu führen, das habe ich in dieser turbulenten Phase selbstverständlich übernommen, weil ich es auch für sehr dringend notwendig halte, dass auch die Arbeitnehmer innerhalb der Volkspartei ordentlich repräsentiert sind und in den Entscheidungsbefugnissen auch gestärkt werden. Das ist uns letztlich auch gelungen. Wir haben in den Tiroler Landtagswahlen mit 8 Abgeordneten von 14 die meisten Abgeordneten im Volkspartei-Landtagsklub. Und das ist schon ein tolles Fundament, auf das man jetzt aufbauen kann. Das war damals notwendig, weil es die Zeit erfordert hat.
Jetzt möchte ich da einhaken. Das heißt, es war ja für den AAB, vor allem innerparteilich bei der Kandidatennominierung und dann nach den ganzen Regierungsverhandlungen ja ein Erfolg mit 8 Mitgliedern. Ein Erfolg, wo Sie jetzt sagen, aber ich gehe jetzt einen Schritt zurück, das ist ja eher ein bisschen ungewöhnlich.
Naja, also meine Aufgabe war es, den AAP durch die Landtagswahl zu führen. Das habe ich gemacht. Ich würde sagen, wir sind nun stärker denn je zuvor als Arbeitnehmerflügel. Und es ist jetzt Zeit, den Arbeitnehmerflügel innerhalb der Volkspartei auch strategisch aufzubauen, nun zu konsolidieren und dann auch eine gute Zukunft zu bereiten. Und ich habe für mich eine persönliche Entscheidung getroffen, dass ich ob meiner vielen Verpflichtungen und Verantwortungen, die ich als direkt gewählter Funktionsträger habe, ganz einfach auch nicht die Zeit dazu habe, den AAP in der Form aufzubauen, die notwendig wäre, um auch meinen persönlichen Ansprüchen als Obmann gerecht zu werden.
Jetzt repräsentieren Sie ja eher das jugendliche Gesicht in der ÖVP. Mit Jugend ist immer auch Erneuerung verbunden. Jetzt wird ein altgedienter Mandatar, Politiker, man kann sagen auch jemand, der viele Funktionen hat, wie der Jakob Wolf, der sagt, ich lege jetzt aber Funktionen zurück, die in Imst als Parteichef muss ich, als neue Heimat Aufsichtsratsvorsitzender gehe ich. Jetzt ist ja ein bisschen paradox, dass ein Junger zurück tritt oder einen Schritt zurück macht und ein Altgedienter den A, B übernimmt?
Naja, ich muss ein wenig ausholen, was meine Entscheidung betrifft. Ich bin politisch geprägt von direktdemokratischen Entscheidungen. Meine komplette politische Laufbahn basiert auf dem Vertrauen der Bevölkerung. Ich stelle meine Person und meine Inhalte auch jedes Mal gerne der kritischen Begutachtung der Bevölkerung, weil es letztendlich auch das ist, was einem Politiker Kraft und Durchsetzungsfähigkeit verschafft, wenn man weiß, man hat viele Wähler hinter sich, die diesen Weg für gut befinden. Ich bin als Bürgermeister vor knapp 7 Jahren in das Amt gewählt worden und habe dort schon relativ viel erreicht mit meinem Team, aber noch eine große Vorhaben vor mir. Die erfordern meinen vollen Fokus. Wir werden in den nächsten 6 Jahren ein Bauvolumen von über 50 Millionen abzuarbeiten haben. Dort werde ich nun dringend gebraucht. Dort wurde ich auch vor kurzem als Bürgermeister mit beeindruckenden Zustimmungswerten bestätigt. Dort sehe ich meine primäre Verantwortung. Mein zweiter Bereich ist die Arbeit als Landtagsabgeordneter. Auch dort verfüge ich zum zweiten Male nun über ein Direktmandat, also eine direkte Bestätigung aus der Bevölkerung in dieser Funktion. Dort habe ich, wie gesagt, große Themen voranzutreiben, insbesondere das Thema Wohnen in Tirol. Dort braucht es mein völliges Verständnis oder meine völlige Bereitschaft, den AB zurückzulegen, war deshalb notwendig, weil ich, wie gesagt, meine eigenen Ansprüche daran nicht erfüllen kann aufgrund der fehlenden Zeit, die ich mir selber stellen würde, um den AB dorthin zu bringen, wo er hingehört.
Darf ich unterbrechen, bitte. Reden Sie nicht etwas schön, weil es ist doch bekannt, dass der Dominik Meinusch sehr, sehr forsch auftritt, die Partei auch gefordert hat, sich nicht gescheut hat, doch ein paar bittere Sachen zu sagen, wo sich die Partei hinentwickeln muss. Auf der anderen Seite wurde bei der Regierungsbildung de facto ein Nicht-AAB-Mitglied nominiert mit der Astrid Meyer. Wenn ich sage, ist es nicht auch Enttäuschung?
Na, Herr Linder, ich kann Sie beruhigen, ich werde mich nicht verändern und ich werde so bleiben, wie ich bin. Ich bin tatsächlich dafür bekannt, mir kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn es notwendig ist, auch klare Worte zu finden und auch klare Wege vorzuzeichnen, wie man Probleme zu lösen hat. Das werde ich in Zukunft auch machen und vermutlich noch intensiver machen, weil die Themen es auch bedürfen. Also da können Sie sich sicher sein, ich werde meinem politischen Stil treu bleiben, weil ich auch glaube, dass wir früher oder später nicht darum herumkommen, politischen Stil neu zu denken und politisches Handeln derart zu überarbeiten, dass es auch den Rahmenbedingungen, der Puls der Zeit erfordert, auch gerecht wird. Da können Sie sich sicher sein. Zum Thema der Regierungsbildung. Ich habe kurz nach den Landtagswahlen auch mit dem Herrn jetzigen Landeshauptmann ein Gespräch geführt und habe dort auch klar signalisiert, ich habe meine Verantwortungen dort, wo ich sie beschrieben habe. Ich dränge nicht in eine Regierung, auch wenn das manche Zeitungen immer wieder geschrieben haben. Ich will dort tätig sein, wo die Bevölkerung mir direkte Verantwortung und das Vertrauen geschenkt hat. Wie der Herr Landeshauptmann seine Regierung zusammenstellt, das ist bitte seine höchstpersönliche Entscheidung. Die ist ihm auch vorbehalten und ich würde nicht behaupten, dass mir zusteht, zu beurteilen, ob sie richtig oder falsch sind.
Aber stellen Sie da jetzt nicht ein bisschen Ihr Licht unter den Scheffel, auch nur als, nur unter Anführungszeichen, geschäftsführender AAB-Chef, der in Wahrheit die größte Gruppe im Land vertritt, auch mit dem AK-Präsident Erwin Zangerl, sagt man ja, du entscheidest, lieber Landeshauptmann. Oder kann es sein, dass die Partei, die ÖVP in Tirol, noch nicht bereit ist, mit so forschen, mit solchen nach Erneuerung drängenden Menschen wie Sie umzugehen oder Funktionären? Man gibt ja das Beispiel in der Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser hat ja auch doch ein paar unangenehme Wahrheiten gesagt, wie sich jetzt herausstellt. Und dass die Partei sagt, nach dem Motto, wer sich zu weit aus dem Fenster lehnt, den lassen wir mal auf der Bank warten.
Naja, also ich bin ja noch da, so ist es ja nicht in meinen gewohnten Funktionen. Ich werde das auch bleiben und ich glaube, dass es die Volkspartei auch aushält, dass es innerhalb der Partei unterschiedliche Ansichten auf die Dinge gibt. Das ist ja auch das Wesen einer Volkspartei, dass sie alle Interessen und alle Bevölkerungsgruppen in einem ordentlichen Ausmaß auch vertreten sieht in den Entscheidungsprozessen und innerhalb der Parteistruktur, und ich bin dort auch noch verankert und ich werde dort auch weiterhin in gewohnter Manier mein Wort erheben, wenn ich es für notwendig erachte. Also die Partei genießt meine volle Unterstützung und die Führungsriege in unserer Partei genießt auch mein Vertrauen und ich werde unterstützen, wo ich kann, werde aber auch nicht davor zurückschrecken, wenn es notwendig ist, auch zu sagen, was richtig wäre und was richtig ist.
Genießt auch Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Obmann des Bauernbundes, Ihr Vertrauen?
Natürlich genießt die Regierung mein Vertrauen. Ich bin Mitglied der Volkspartei. Alle Vertreter der Regierung genießen mein Vertrauen, bis es widerlegt wäre. Aber das ist es im Moment nicht. Ich schaue mir die Dinge an. Ich will jedem auch seinen Freiraum lassen und ich will nicht Bewertungen machen, bevor man es auch wirklich kann. Ich maße mir nicht an zu beurteilen, ob dieser oder jener ein guter oder ein schlechter Politiker ist.
Aber es ist ja auch bekannt, dass es einen Konflikt gibt zwischen Ihnen und Josef Geisler, zwischen zwei Zillertalern, auch zwischen der Philosophie hier Bauernbund, hier AAB. Würden Sie das als Friede, Freude, Eierkuchen jetzt nach der Regierungsbildung bezeichnen oder sagen Sie, na, da ist noch nicht alles ausgeräumt, vor allem was in der Bodenpolitik, Raumordnung und Wohnungspolitik betrifft?
Schauen Sie, es liegt ja in der Natur der Sache, dass ein Vertreter des Bauernbundes andere Interessen verfolgt als ein Vertreter des Arbeitnehmerflügels. Aber wie gesagt, das steht auch einer Volkspartei gut an, wenn man diese Interessen auch zusammenführt innerhalb des Entscheidungsprozesses und eine gemeinsame, pragmatische, aber vor allem brauchbare Lösung findet. Und Josef Geisler und ich haben ein sehr professionelles Verhältnis. Wir reden uns die Dinge aus, wir verhandeln hart in der Sache, aber wir finden in aller Regel auch eine gemeinsame Linie. Und so wird es auch in Zukunft sein. Und wenn es nicht so sein sollte, dann werden Sie von mir hören.
Also es stimmt nicht, dass es geheißen hat, ein Zillertaler in der Regierung.
Nein, schauen Sie, ich habe, und Sie werden es auch bestätigen können, ich habe weder davor noch während der Regierungsbildung jemals einen Anspruch auf ein Regierungsmandat erhoben. Ganz im Gegenteil, ich habe dem Herrn Landeshauptmann auch signalisiert, dass er mich nicht berücksichtigen muss. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit der jetzigen Situation äußerst glücklich. Ich fühle mich sehr wohl in meinen Verantwortungen und ich möchte dort auch bleiben.
Was muss ich aber jetzt zum Abschluss in den zentralen Fragen ändern, damit das, was Sie sagen, was Ihr politisches Herzensanliegen ist, leistbares Wohnen zu schaffen, was muss ich ändern, damit das gelingt?
Es braucht ein gemeinsames Problembewusstsein. Es ist notwendig, dass wir die Sach- und Faktenlage auf objektiver Basis beurteilen und logische und richtige Schlüsse daraus ziehen. Es hilft nichts, wenn man die Dinge in die eine oder andere Richtung interpretiert, die einem gefällt. Man muss die Dinge nüchtern betrachten, muss das Problem erkennen und muss brauchbare Lösungen dafür finden. Das ist mein tägliches Arbeiten. So verstehe ich Politik, vor allem aber auch so, dass diese Lösungen dann auch entsprechend rasch zur Umsetzung gelangen. Ich kann es nicht ab, wenn Dinge über mehrere Jahre hinweg gezogen werden oder wenn ad hoc zu einem Vorschlag gesagt wird, das haben wir noch nie so gemacht. Das ist nicht meine Politik.
Konkret, wie soll der Baulandüberhang von 3.400 Hektar Bauland, das noch nicht verbaut ist, aber gewidmet, wie soll der abgebaut werden? Und ist er tatsächlich das große Problem?
Schauen Sie, ich halte es für einen Trugschluss, das Hauptaugenmerk in der Wohnpolitik auf den Baulandüberhang zu legen. Das ist ein bilanzieller Wert, der sicherlich zu hoch ist, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Frage ist immer, welche Auswirkungen hat dieses Faktum auf den tatsächlichen Preis am Markt? Und solange dieser Baulandüberhang nicht am Markt, auf den Markt geworfen wird, solange hat er auch keinen Einfluss auf die Preisbildung am Markt. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch nicht das erste Handlungsfeld. Das Wichtigste in der Wohnpolitik, das mit Abstand Wichtigste ist der Kampf gegen Spekulation. Es kann nicht sein, dass die lokale Bevölkerung nicht mehr in der Lage ist, sich Eigentum zu schaffen, das Grundbedürfnis Wohnen zu befriedigen, weil aufgrund der niedrigen Zinspolitik womöglich ändert sich das nun, aber in der Vergangenheit, weil das Großkapital in- und ausländisch ihr Kapital in der Immobilienwirtschaft binden will, damit die Wohnpreise in die Höhe treibt und letztlich aber Wohnraum zweckentfremdet. Das ist ein unerträglicher Fakt.
Was würden Sie vorschlagen?
Ich würde vorschlagen, dass wir im Grundverkehr eine Regelung einführen, die den Erwerb von Immobilien, sei es Grundstücke, sei es Wohnungen oder Häuser, jede Form der Immobilien, einer grundverkehrlichen Bewilligungspflicht unterworfen werden. Dann kann die Behörde feststellen, wer kauft denn da zu welchem Preis und zu welchem Zweck. Und wenn der Zweck dieses Erwerbs nicht die Befriedigung eines Grundbedürfnisses ist, also die Erstellung eines Hauptwohnsitzes, wenn das nicht garantiert ist, dann ist der Immobilienerwerb in Tirol zu untersagen. Es kann nicht sein, dass die europäische Kapitalverkehrsfreiheit über den Grundbedürfnissen der lokalen Bevölkerung ist. Das ist ein absolut unerträglicher Zustand.
Abschlussfrage, wo sehen Sie sich in 6 Jahren?
Ich mag solche Fragen nicht, weil in der Politik solch lange Planungen unmöglich sind. Man muss sich im Moment darauf besinnen, wofür man verantwortlich ist. Das tue ich mit sehr viel Leidenschaft und mit ganz viel Herz. Ich bin gerne Bürgermeister, ich bin gerne Abgeordneter und ich werde, solange ich in diesen Funktionen gewählt bin, mein Bestes tun, um meinen und den Ansprüchen der Bevölkerung gerecht zu werden. Alles andere wird die Zeit zeigen, Herr Nindler.
Und wenn Sie einmal gefragt werden, wollen Sie in die Regierung?
Dann hängt es davon ab, wie die Situation in diesem Moment ist. Aus heutiger Sicht, im Moment ist mein Platz dort, wo ich gewählt bin, wo ich in 5 Jahren gebraucht werde. Das wird sich dann in 5 Jahren herausstellen.
Herr Meinusch, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Aktuell herrscht Lehrermangel. Immer wieder wird davon geredet. Was ist der Grund? Was könnte die Lösung sein? Mit diesen Fragen beschäftigt sich nicht nur die Politik, wie auch heute wieder Minister Martin Bolaschek, sondern auch Susanne Capellari. Sie ist Dekanin an der Fakultät für Lehrerinnenbildung an der Universität Innsbruck. Sie begrüße ich jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Capellari.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Frau Capellari, auch ich muss gestehen, ich habe es auch nicht immer so am Radar, dass es eine Fakultät für Lehrerinnenbildung an der Universität Innsbruck gibt. Seit wann gibt es diese?
Die gibt es jetzt genau 10 Jahre. Wir feiern nächste Woche so quasi Jubiläum. Und die Fakultät für Lehrerinnenbildung wurde eben gegründet im Rahmen der Pädagoginnenbildung neu. Man hat sich vor 10 Jahren sehr viel Gedanken darüber gemacht, was sind denn jetzt eigentlich gute Rahmenbedingungen für eine Lehrerinnenausbildung und ist dann zum Schluss gekommen, dass eine Ausbildung, dass alle Lehrer, Lehrerinnen für alle Schulstufen an der Universität und an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet werden sollen. Also der Lehrerinnenberuf akademisiert werden soll. Und es ist so, dass wir in einem Ausbildungsverbund tätig sind, also die Pädagogischen Hochschulen, da haben wir 3 Pädagogische Hochschulen.
Also West wahrscheinlich.
Genau, Verbund West, Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Pädagogische Hochschule Tirol und die private Pädagogische Hochschule Edith Stein. Und die Universität und wir bilden gemeinsam Lehrerinnen aus. Es gibt da Schwerpunktsetzungen, also die Primarstufenlehrerinnen sind werden an der Pädagogischen Hochschule ausgebildet, schwerpunktmäßig. Und die Sekundarstufenlehrerinnen, also das sind die Lehrerinnen für die 10 bis 18, 19-Jährigen, die werden schwerpunktmäßig an der Universität ausgebildet. Natürlich gibt es Verschränkungen und es macht auch sehr viel Sinn diesbezüglich, weil natürlich beide Institutionen unterschiedliche Historien haben und auch entsprechend unterschiedliche Qualitäten in die Lehrerinnenbildung hineintragen.
Kommen wir zum aktuellen Thema Lehrerinnenmangel. Ist der quantifizierbar? Es gibt da immer unterschiedliche Zahlen. Am Beginn des Semesters oder im September war mal von 500 bis 600 fehlenden Stellen die Rede. Kann man das so quantifizieren?
Sie sprechen da genau einen wichtigen Punkt an. Gell? Also wenn man jetzt von offenen Lehrerinnenstellen spricht, dann sind die immer punktuell, werden die aufgenommen mit bestimmten Indikatoren, dann auch verrechnet und dann kommt man zu einer bestimmten Zahl. Der Zeitpunkt hat einen großen Einfluss, je nachdem wann ich es mache, unterscheiden sich die Zahlen und natürlich auch welche Indikatoren ich entsprechend gewichte. Dazu kommt es auch, also so ist es, so passiert es nämlich auch, dass die dass die Bildungsdirektionen oft andere Zahlen haben wie das Bundesministerium und umgekehrt. Es ist nicht einfach. Wir haben uns an und wir müssen grundsätzlich auch auf diese Zahlen, die von diesen beiden, vom Ministerium oder von der Bildungsdirektion auch veröffentlicht werden, auch zurückgreifen. Wir haben intern eine Schätzung, also eine Hochrechnung, die bezieht sich auf freie Unterrichtsstunden und wird gerechnet eigentlich auf 30 Jahre. Und da sehen wir über diese Zeit, dass jetzt schon so ein kleiner Hügel entsteht, aber der ist natürlich bei weitem nicht so drastisch, weil da, wo diese Hochrechnungen natürlich anstarten, die können nur aufgrund von historischen, also von Daten, die zurückliegen, errechnet werden. Und da sind jetzt so akute Veränderungen wie jetzt die Pandemie, die wir ja vorher auch nicht hatten, nicht wirklich in diesen Zahlen drinnen.
Was heißt
aber das
konkret?
Aber das heißt konkret für uns, dass wir Zahlen haben, wie viele Absolventinnen oder Absolventen unsere Universität verlassen sollen, die quasi jährlich da gebraucht werden. Und da sind wir ganz gut im Schnitt. Also da sind wir jetzt nicht so, dass wir da sagen würden, es fehlen uns ganz, ganz viele Absolventinnen. Wir wissen natürlich auch nicht, was machen unsere Absolventinnen, wenn die jetzt nicht unmittelbar in den Schuldienst eintreten. Das ist ja so ein Parameter, den man ganz schwer dann beurteilen kann. Man hätte zwar die Absolventinnen, aber sie treten nicht in den Schuldienst ein. Das ist ein Bereich. Dann haben wir etwas, was man wahrscheinlich wirklich in der Gesellschaft sehr gut sieht, jetzt mit jungen Menschen generell, auch in anderen Berufssparten, dass einfach die Art zu arbeiten anders ist, so diese Work-Life-Balance. Und es gibt viele Lehrer, Lehrerinnen, die auch nicht mehr voll in diesen Schuldienst
jetzt eintreten. Jetzt gibt es eine Zahl, was ich jetzt, wenn ich unterbrechen darf, die mich erstaunt hat, in Tirol im Pflichtschulbereich 44% Teilzeit.
Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass einerseits die Covid-Pandemie natürlich eine hoch anstrengende Zeit war für die Lehrerinnen im Berufsleben und eben auch diese andere Vorstellung von Berufsleben jetzt so quasi mit schwingt oder so, wie man so schön sagt. Aber das ist jetzt nicht unbedingt Lehrerinnen spezifisch. Und das, was Sie ansprechen, ist genau der Punkt, weil Sie mich am Anfang gefragt haben, ja, wie hoch ist denn dieser Lehrermangel? Wir sehen, dass gerade im Pflichtschulbereich, das ist Primarstufe besonders, Sekundarstufe 1, schon viele Lehrerinnen gebraucht auch werden. Das sehen wir jetzt an unseren Studierenden, die immer früher schon ins Berufsleben eintreten. Dass aber jetzt zum Beispiel in der Sekundarstufe 1, 2, da dieser Lehrerinnenmangel schon eher fachspezifischer ist.
Ja, sind also das die MINT-Fächer, wo man immer sprechen,
ja,
Chemie, Physik?
Die würde ich gar nicht so unbedingt sagen. Natürlich das auch, da ist Chemie, Physik schon auch ein Thema, aber viel mehr ist es zum Beispiel Bewegung und Sport, Deutsch, Mathematik sind so Fächer. Die ganzen Kunstfächer sind so Bereiche, wo es ganz dringend Nachwuchs braucht, aber auch zum Beispiel in der katholischen Religionen oder in der inklusiven Pädagogik. Das wären so die absoluten Spitzen. Und dann gibt es natürlich auch Verteilungsprobleme, dass es in manchen Bereichen speziell Lehrerinnen und Lehrer gesucht werden, weil einfach von der Lage her weniger Interesse
also auch
haben.
Peripherie auch und Ballungsräume.
Das ist ähnlich wie auch bei Medizin oder wo immer. Menschen leben wahrscheinlich eher gern, wo andere sind.
Jetzt haben Sie früher schon angesprochen, dass die Studierenden früher schon einsteigen. Mhm. Jetzt gibt es die große Diskussion mit Erleichterungen Quereinsteiger. Der Minister Polaschek hat heute gesagt, man will auch in der Sekundarstufe 1 und 2 das Studium von 6 auf 5 Jahre reduzieren. Ist da ein Qualitätsverlust zu erwarten oder zu befürchten?
Ja, es ist sogar sehr wahrscheinlich, das muss man schon sagen. Also wir haben vor 10 Jahren die Lehrerinnenausbildung konzipiert und zwar ist die Theorie geleitet konzipiert. Also auch Lehrerinnenausbildung ist ein Forschungsbereich und wir haben auch entsprechend gute Daten, die für eine entsprechende Ausbildung und für bestimmte Ausbildungsinhalte zu einer bestimmten Zeit auch sprechen, wo wir sagen müssen, ja, es braucht am Anfang ganz bestimmte Angebote, die dann dazu beitragen, dass ein Lehrer, auch wenn er später in der Praxis natürlich unheimlich viel dazulernt, auf dieses Fundament aufbauen kann. Und das ist ein ganz ein zentraler Punkt. Und das Zweite, was natürlich auch mit der Ausbildungszeit jetzt oder dem Ausbildungsverlauf zu tun hat, ist natürlich auch eine Persönlichkeitsentwicklung und natürlich auch eine Fachkompetenz, die mit hineinspielt und auch die Fähigkeit, entsprechend in unterschiedlichen Situationen adäquat zu handeln. Und wenn man jetzt junge Menschen sehr früh in das Berufsleben hineinholt, läuft man, und da wissen wir auch ganz gut aus Studien, dass das so ist, Gefahr, dass sie ganz schnell wieder in ganz alte Muster zurückfallen, so wie sie unterrichtet worden sind. Und da sind wir ja in vielen Bereichen uns auch einig, dass eine zukunftsorientierte Bildung nicht mit sehr alten Unterrichtsformen, die wir schon seit Jahrzehnten kennen, auch adäquat erreicht werden kann. Das heißt, wenn man jetzt junge Menschen im Rahmen der Ausbildung immer wieder in diese Systeme zurückschickt, wo es dann heißt, naja, also so kannst du es nicht machen, so kannst du es nicht machen, dann trauen sie sich ja oft gar nicht, das Neue, was sie bei uns an der Universität lernen, entsprechend aufzugreifen und umzusetzen.
Und wie löst man diesen Knoten, dass man nicht, wie vielfach gesagt, wenn jemand 30 oder 35 Jahre im Lehrberuf mit allen Schwierigkeiten, mit allen neuen gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert ist, dass er nicht irgendwann dann abstellt, wie schafft man das, dass man Motivation zumindest vom ersten bis so weit wie möglich letzten Tag hat?
Ja, ist eine große Herausforderung, aber da glaube ich, sind gerade unsere jungen, gut ausgebildeten Lehrerinnen so dieses Schlüsselelement, weil die effektiv diesen Schwung in die Schule bringen und die zeigen, du, so geht's oder so geht's anders. Und die kann auch Unterricht gestalten, der mir selber, obwohl es was Neues ist, ganz viel bringt und auch neue Perspektiven eröffnet. Unsere jungen Lehrerinnen lernen jetzt auch ganz bewusst und intensiv gemeinsam fächerübergreifend zu arbeiten, fächerübergreifend zu denken, aktuelle Themen mit hineinzuholen in den Unterricht, auch wir nennen das zum Beispiel diese Unterrichtsform, sich mit gesellschaftlichen relevanten Themen auseinanderzusetzen, die jetzt einen naturwissenschaftlichen Kontext auch mit hineinholen, weil jetzt haben wir gerade, wenn wir so diese Impfdiskussion in Erinnerung uns rufen, dass man so einerseits dieses wissenschaftliche Wissen und andererseits natürlich auch die gesellschaftlichen Diskurse, die dafür geführt werden, mit hineinzuholen. Und das sind Unterrichtsformate, die auch sehr Spaß machen. Und das aus meiner Sicht ist eine Möglichkeit, auch älteren Kollegen und Kolleginnen so ein bisschen wieder die Freude am Fach zu geben. Ein zweiter Bereich aus meiner Sicht ist schon auch, dass man diesen großen Rucksack, den man eigentlich Lehrer und Lehrerinnen jetzt heutzutage überträgt, ein bisschen auseinanderdröseln und sagt, wo brauche ich eigentlich Spezialisten, die diese Aufgabe übernehmen, jetzt gerade wenn es um psychologische Betreuung von Schülerinnen geht, wenn es in diesem ganzen Bereich der Administration, Dokumentation der Schülerinnendaten und so weiter, wenn es darum geht, dass man da sagt, da kann man auch die Kollegen, Kolleginnen entlasten, das müssen sie jetzt nicht nur zusätzlich machen, dass sie sich aufs Kerngeschäft auch konzentrieren können.
Aber wenn zum Beispiel jetzt der Minister Bolaschek sagt, wir brauchen eine Akutlösung, weil uns Lehrer für Stunden fehlen, Ich reduziere auf 5 Jahre, würden Sie sagen, das ist eine zu wenig durchdachte Akutlösung?
Ja, ich würde sagen, es ist einfach nicht schlau. Also von der Expertenseite, von der wissenschaftlichen Seite her können wir das nicht unterstützen, weil uns einfach die Daten was anderes zeigen. Und es ist vor allem eine Lösung, die erst wieder in 5 Jahren wirksam wird. Und in 5 Jahren, davon gehen wir aus, ist der Lehrermangel wie üblich schon wieder zurück auf einem aufsteigenden Niveau und wo wir dann wieder sagen müssen, na, eigentlich bringt es, also für die Akutlösung des Problems bringt es relativ wenig. Es hat aber sehr lange Auswirkungen, weil eben die Ausbildung aus meiner Sicht, wenn ich sie reduziere und wenn damit natürlich auch junge Menschen auch nach Abschluss der Ausbildung in das Berufsleben eintreten und erkennen, dass sie in vielen Bereichen eigentlich nicht vorbereitet sind, dann sind sie ja relativ schnell überfordert. Und dann sagen sie auch, ja, bleiben mitunter auch gar nicht im System. Das sehen wir jetzt zum Beispiel schon, dass junge Lehrerinnen schon im dritten, vierten Dienstjahr sagen, na, also das ist mir so anstrengend, das lasse ich lieber oder ich reduziere. Weil das hat schon einfach auch ganz viel damit zu tun, die Ausbildung schafft so dieses Fundament, das uns auch hilft, im Berufsleben entsprechend uns an diese immer neu werdenden Situationen auch gut anzupassen. Und das wissen wir. Da wissen wir aus der Expertenseite her, dass es so ist. Aber wie so oft, die Wissenschaft kann natürlich nur die Politik beraten. Und wenn sie sich nicht beraten lässt.
Jetzt stelle ich mir jetzt vor, in den vergangenen Jahren wurden ja sehr viele Änderungen vollzogen. Jetzt gibt es noch klassische Lehrer und Lehrerinnen, die ihre Ausbildung an der Universität genossen haben, damals mit 9 Semestern. Dann gibt es Lehrer, die im neuen System mit Bachelor und Master. Jetzt gibt es noch die Quereinsteiger. Jetzt wird es dann vielleicht wieder reduziert. Was heißt das auch für ein Gefüge im Lehrkörper selbst, wenn ich so viele verschiedene unterschiedliche Ausbildungsarten habe?
Ja, ich glaube, das ist genau die Ursache für die jetzige Diskussion und auch für die politische Diskussion, weil ich natürlich dann auch Menschen habe, die ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen, also individuelle Erfahrungen mit ihrer eigenen Ausbildung in die Schule tragen und damit natürlich auch Dinge beeinflussen oder Erklärungsmuster finden für etwas, was wahrscheinlich für sie selber sehr hochrelevant war und aus ihrer Erfahrung gut begründbar ist, aber einfach nicht skalierbar ist auf eine große Kohorte wie künftige Lehrer, Lehrerinnen. Das ist einmal so eine Herausforderung. Ich glaube schon, dass man so ein Setting sehr konstruktiv nutzen kann, weil eben durch diese unterschiedlichen Perspektiven ja so eine Schule sehr dynamisch wird. Also ich denke, dass es schon ein Potenzial hat, auch ein positives Potenzial. Man muss es natürlich entsprechend auch nutzen und man muss natürlich aber auch immer wieder schauen, wie können wir in so einer heterogenen Gruppe auch eine Qualitätssicherung für den Unterricht gewährleisten, weil die Schüler und Schülerinnen, die haben ja nur den einen Lehrer. Gell? Die können nicht warten, bis der in 5 Jahren weiß, wie es geht, gell? Sondern die haben ja nur den. Und da braucht es in der Schule und in der Schulgemeinschaft schon auch einen guten Diskurs darüber, was wollen wir eigentlich, was verstehen wir unter gutem Unterricht, wie können wir gut beobachten, dass unsere Schüler und Schülerinnen auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen sich gut entwickeln können.
Vielleicht zum Abschluss, was Sie jetzt gesagt haben, glauben Sie, dass der Politik der Blick oder der Blickwinkel des Schülers fehlt, um dann zu sagen, genau da muss in der Ausbildung schauen, dass das funktioniert?
Ja, würde ich schon unterstützen. Also ich glaube, dass man das sehr einseitig, aktuell zumindest sehr einseitig, auf die Lösung des Problems schaut und nicht auf das tatsächliche Problem, das dahinter liegt. Das ist nämlich, dass Bildung ein ganz hohes Gut jetzt ist. Es hat sich ja unsere Industriegesellschaft in eine Wissensgesellschaft verwandelt. Bildung hat einen hohen Einfluss auf die Lebensqualität, auf die Lebensdauer, auf die Wahrscheinlichkeit, ob jemand verarmt in dieser Zeit. Also da gibt es ganz gut nachgewiesene kausale Zusammenhänge. Und da den Blick auf die Schüler zu nehmen und zu sagen, was brauchen die und wie können wir die gut in die Zukunft bringen und dann schauen, aus dem nächsten Schritt zu überlegen, wie lösen wir dieses Problem? Und es gibt ja unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Und ich glaube, es sollte nicht die Ausbildung sein, an der man da anfängt zu schrauben. Ich bin ganz der Meinung, dass man natürlich Ausbildung immer verbessern kann und dass das auch Ausbildung sich verbessern muss, weil sich ja die gesellschaftlichen Kontexte auch immer wieder verändern. Aber ich glaube, dass es nicht sinnvoll ist, da an einer Schraube zu drehen, die deutlich mehr Nachteile mit sich bringt als Vorteile und damit auch eben unsere Kinder und Jugendliche aus dem Auge irgendwo zu verlieren. Man kann den Lehrerinnenberuf attraktiv zu machen, den Wert zu schätzen. Ich glaube, ganz viele Menschen haben das ja jetzt erlebt in der Pandemie mit Homeschooling, was es eigentlich heißt. Und dass nicht jeder einfach unterrichten kann, nur weil er weiß, wie man es tut, so in dieser Art. Und dass es ein Job ist, der ganz viel Fingerspitzengefühl braucht, sehr viele sehr viel Expertise auch, in einer Situation adäquat handeln zu können. Und ich glaube, auf das sollte man schauen und weniger auf das, dass man sagt, na, jetzt brauchen wir akut jemanden, weil das können wir wahrscheinlich auch mit anderen Mitteln lösen.
Frau Capellari, danke für das Gespräch. Das war Tirol Live, wie immer zu sehen auf dd.com und wo überall Sie auch sind, nachzuhören als Podcast.
Vielen Dank.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.